Hallo und guten Tag, hier sind Marcel Becker
und Ina Tenz.
Gleich startet ja Ihr Lieblingspodcast, aber wir nutzen die Gelegenheit und quetschen uns ganz kurz dazwischen, um Ihnen einen anderen Podcast vorzustellen, nämlich unseren eigenen. Der heißt Das letzte Kind hat Fell.
Es geht um Themen rund um unsere Haustiere, um Hunde und Katzen, die ja nicht nur unsere Haustiere sind, sondern viel mehr als das. Sie sind vollwertige Familienmitglieder, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Und ehrlich, manchmal schießen wir als Tierbesitzer auch etwas über unser Ziel hinaus.
Also Sie merken, wir nehmen uns auch nicht allzu ernst. Wir haben auf jeden Fall Spaß dabei. Und wenn Sie ähnlich ticken, dann einfach mal uns ausprobieren. Das letzte Kind hat Fell. Wir sagen vielen Dank und vielleicht bis demnächst.
Dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, Rechtsmediziner und Experte in Sachen Tod und Verletzungen. Hallo Klaus.
Hallo Bettina. Und ein kriminales Moin an unsere Zuhörer. Heute soll es in unserem Podcast um soziale Medien gehen, insbesondere um TikTok, also eine Internetplattform, die sehr, sehr beliebt ist, wie ich weiß. Es gibt dort jede Menge Videos, zum Beispiel niedliche Filmchen über Katzen, Tanzvideos, Büchervorstellungen, Comedy-Videos aus dem täglichen Leben und zum Beispiel auch davon, wie es im Urlaub war. Ehrlich gesagt kenne ich mich selbst da nicht besonders gut aus, bin technisch schlecht drauf und einfach anders interessiert. Aber ansonsten ist das für mich in Ordnung. Allerdings gibt es auch sehr viele hochgradig bedenkliche Videos, viele, in denen gefährliche Situationen dargestellt werden und nicht selten lauern dort Verletzungen und der Tod. Und leider musste ich schon einige Male beruflich tätig werden.
Also diese gefährlichen Situationen, das ist wirklich hochbedenklich. Wir beide kennen ja sehr genau einen Fall aus Hamburg, der tragisch endete. Zwei Zwillingsschwestern haben mehrfach Videos für TikTok gedreht, bei denen es darum ging, in der Nähe von Bahnhöfen auf Gleise zu gehen. Ja, und dann vor herannahenden Zügen erst im letzten Moment zur Seite zu springen.
Ja, eine ganze Weile ging das gut, erstaunlicherweise muss man sagen, denn solche Züge rasen mit hoher Geschwindigkeit heran und es dann gerade noch rechtzeitig zu schaffen, sich mit einem beherzten Sprung zur Seite in Sicherheit zu bringen, ist manchmal Glückssache. Und schließlich kam es hier auch leider zu einer Katastrophe. Eine der beiden 18-Jährigen starb, nachdem ein Zug sie erfasst hatte. Ihre gleichaltrige Schwester überlebte sehr, sehr schwer verletzt. Es gab auch dann eine Untersuchung des Leichnams in der Rechtsmedizin. Von daher könnte ich auch über das Verletzungsmuster berichten.
Klaus, ich wollte jetzt über die junge Frau, die knapp überlebt hat, erstmal mit ihr sprechen. Wir haben die beide ja kennengelernt, und zwar sie und ihre Familie. Ich erinnere mich gut an die beiden Gelegenheiten, als ich bei der Familie zu Besuch war. Das erste Mal lag der tödliche Unfall etwa 3 Monate zurück. Die Beerdigung der einen jungen Frau, die wir in diesem Podcast Sandra nennen wollen. Diese Beerdigung war noch nicht lange her und dann haben wir uns mit der überlebenden Schwester unterhalten.
Genau, kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Den wahren Namen der überlebenden Zwillingsschwester verraten wir hier nicht. Wir wollen sie Maria nennen. Ich weiß noch, wie Maria in das Wohnzimmer kam, wo wir zuvor mit den Eltern gesprochen hatten. Jeder Schritt war erkennbar äußerst mühsam für sie. Sie hatte starke Schmerzen, humpelte, es ging ihr nicht gut. Das sah man ihr sofort an.
Also klar, ihre Gesundheit war wirklich ruiniert. Maria sprach uns gegenüber von, ich zitiere, Folgen, an denen ich mein Leben lang zu tragen habe. Es ging da um ihre körperliche Unversehrtheit, aber noch mehr zu schaffen bereitete der Hamburgerin sicher der Verlust ihrer Zwillingsschwester.
Das hat sie genauso erzählt, nämlich wie sehr es sie quält, dass ihre Schwester nicht mehr da ist. In allen Hamburger Medien, aber auch bundesweit, hat dieser Vorfall große Aufmerksamkeit gefunden. Dieses Unglück vom Januar 2023. Und das Thema lautete meistens so sinngemäß: Zwillinge vom Zug erfasst oder auch TikTok-Zwillinge. Ja, das waren die Überschriften.
In der Berichterstattung schwang aber auch die Frage mit, ob die beiden Schülerinnen sich womöglich absichtlich in Gefahr gebracht haben, nämlich um dann in sozialen Medien wie TikTok oder auch auf Facebook Aufmerksamkeit und Zustimmung zu bekommen. Also Likes. Ja, diese Likes, das wäre dann eine Währung, die heute für manche unbegrenzt wertvoll ist und für die sie sehr viel tun würden. Ja, und so mancher setzt unter Umständen für so ein Like sogar sein Leben aufs Spiel.
Also, das kann ich als rationaler Typ und Erwachsener ja schwer oder gar nicht verstehen. Andererseits habe ich, wie gesagt, leider immer wieder beruflich damit zu tun, mit den ja Konsequenzen dieser, wie ich finde, Hirnrissigkeit. Maria, die überlebende Zwillingsschwester, hat ja uns gegenüber eindeutig den Eindruck vermittelt, dass ihr mittlerweile ganz klar ist, dass sie extrem leichtsinnig war, dass sie und ihre Schwester immer wieder das Schicksal geradezu herausgefordert haben, als sie begannen, sich zum Beispiel hinten an einen Zug zu hängen, ja, sich auf die Puffer zu setzen, auf den Gleisen zu gehen und dort zu stehen, erst im letzten Moment beiseite zu springen, wenn die Bahn heranrast. Also die haben den letzten Kick gesucht und dabei dann von den waghalsigen Szenen auch noch Videos gedreht, die sie dann auf der Internetplattform TikTok posteten.
Also Maria hat ja im Gespräch mit uns wirklich mit Nachdruck dann gesagt, dass das, wieder zitiere ich, scheiße war, was wir gemacht haben, also sie und ihre Schwester. Sie erzählte auch, dass sie jetzt nicht mehr auf TikTok unterwegs sei, sondern eher auf YouTube. Und da verbringe sie die Zeit dann eher damit, lustige Filme zu gucken und Musik zu hören. Maria sagte im Gespräch mit uns auch, dass sie ausdrücklich andere davor warnen wolle, gefährliche Dinge zu unternehmen. Insbesondere wolle sie vor dem Zug surfen, warnen. Sag mal, Klaus, du hast es ja vorhin schon angedeutet, du hast als Rechtsmediziner schon früher mehrfach mit solchen Unfällen zu tun gehabt, hattest auch Menschen, die beim Zugsurfen tödlich verunglückt sind, auf dem Obduktionstisch. Warum ist das so gefährlich, also sich an so einen Zug ranzuhängen?
Also ehrlich gesagt, das liegt ja auf der Hand, dass das hochgradig gefährlich ist. Wir hatten hier in Hamburg mal eine Serie, die mich damals besonders, ja geradezu runtergezogen hat. Das hat mich erschüttert. Das waren die Fälle des sogenannten S-Bahn-Surfens, so hat man das damals genannt. Und es kam immer wieder zu tödlichen Unfällen, vor allem von Jugendlichen. Innerhalb relativ kurzer Zeit starben in Hamburg 5 Menschen unter 18 Jahren, nachdem sie sich aus den Fenstern oder aus dem Türbereich einer S-Bahn nach draußen bewegt hatten und ja sich rausgehängt hatten, mitgesurft sind mit dem Zug, zum Teil auch auf den Zug draufgeklettert sind. Zum Glück wurden dann allerdings die Züge baulich so verändert, dass ein Herausklettern durch das Fenster nicht mehr möglich ist. Man kann die Fenster nicht mehr von innen öffnen, auch die Türen nicht. Und dann auch nochmal das Mitfahren auf den Puffern ist natürlich auch hochgradig gefährlich. Da kann man relativ leicht runterstürzen und wenn man dann auf die Gleise fällt, dann leidet man schwerste Verletzungen. Und die Jugendlichen bedenken meist nicht, dass hier extreme Kräfte herrschen und die Kräfte eines Menschen meist nicht ausreichen, um sich bei sehr starken Schlingerbewegungen festzuhalten.
Mindestens ebenso gefährlich ist es ja auch, oben auf dem Dach von einem Zug oder von Zügen mitfahren zu wollen. Da besteht nicht nur die Gefahr, runterzufallen natürlich, sondern auch an die Stromleitungen zu geraten.
Allerdings, also oben auf dem Zug ist es extrem gefährlich. Da gibt's natürlich auch Hindernisse, Brücken, andere Masten, natürlich zum Beispiel auch Stromleitungen. Und wenn man dann vom Dach heruntergefegt wird, mit oder ohne Stromschlag, dann wird das zu einem lebensgefährlichen Sturz. Also da hat man kaum noch eine Chance. Übrigens, Bettina, solche merkwürdigen Vorfälle gibt es dann nicht nur, indem die jungen Leute oben auf der Bahn mitfahren. Ich habe so ein Video gesehen aus dem Bereich der Hamburger Bahnen, wo tatsächlich ein Erwachsener, ein Vater mit seinem 10-jährigen Kind Szenen filmt, wie in einem Western, wo die Leute von Zug springen und dann oben auf dem Zug entlang rennen. Und in dem Fall war in der Nähe eine Stromleitung, ein Lichtbogen ist entstanden und der extreme Stromschlag hat den Mann vom Dach gefegt und das Ganze wurde von seinem Sohn gefilmt. Und man sieht dann auf dem Film ganz zum Schluss, wie der Junge nur noch mit verendender Stimme ruft, Papa, Papa, Papa.
Also der Strom ist ja gefährlich. Du sprachst von einem Lichtbogen. Geht es da um Starkstrom? Und wenn ja, was macht er mit einem?
Allerdings, beim Lichtbogen ist es ja ähnlich wie bei einem Blitzschlag. Ansonsten ist das tatsächlich eine Starkstromverletzung. Es kommt zu Stromverbrennungen. Die führen dann zu großflächigen Hautverbrennungen, aber auch Verbrennungen von Weichteilen, manchmal bis hin zu Knochenbrüchen. Und das Ganze ist natürlich extrem schmerzhaft und unbedingt lebensgefährlich.
Du hast doch sogar eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, um Leute auf Gefahren aufmerksam zu machen. Die Arbeitsgemeinschaft Bahntod. Erzählst du mal kurz davon, bitte?
Das ist eigentlich eine Geschichte für sich. Bettina, wir analysieren da alle Arten von Todesfällen im Bereich von Schienenanlagen. Also da geht es dann um Unfälle einerseits, aber auch um Suizide und in ganz vereinzelten Fällen auch um Tötungsverbrechen. Und uns geht's darum, natürlich vor allen Dingen nach Methoden zu suchen oder nach Möglichkeiten zu suchen, wie man vor allem Unfälle vermeiden kann. Da gibt's ja eine Reihe von Sicherheitseinrichtungen, die eigentlich gar nicht so teuer wären, die aber trotz entsprechender Anregungen bisher im Bereich deutscher Bahnhöfe nicht gebaut sind. In anderen Ländern gibt es sowas, also zum Beispiel in Japan. Und es geht uns vor allen Dingen auch darum, die Suizide im Bereich von Schienenanlagen möglichst einzuschränken oder zu verhindern. Es ist ja zu bedenken, dass so etwas gar nicht so selten passiert. Denk nur mal an den Fußballspieler Robert Enke, der ist da besonders bekannt geworden. Und man muss vor allen Dingen auch daran denken, dass andere in Mitleidenschaft gezogen werden, also Menschen, die das Ganze mit ansehen müssen, wie jemand von Zug stürzt, fällt, absichtlich oder unabsichtlich, und die Zugführer, also die Triebwagenführer, die sind natürlich auch schwerst psychisch gefährdet, wenn sie jemanden überfahren haben.
Also ich erinnere nochmal dran, Arbeitsgemeinschaft Bahn Tod scheint mir eine sehr, sehr gute und wichtige Initiative zu sein. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Fall von Sandra und Maria, diesen beiden Zwillingsschwestern, die von dem Zug erfasst worden sind. Maria hatte ja schwerste Verletzungen, unter anderem an der Hüfte erlitten, lag einige Zeit im Koma, musste später mehrfach operiert werden. Also, obwohl sie das Unglück überlebt hat, sie wird wohl ihr Leben lang an den Folgen zu tragen haben.
Ja, das ist schon anzunehmen. Obwohl die Chirurgen hier tatsächlich großartige Leistungen vollbracht haben. Und ich verspreche mir auch noch einiges von einer sehr systematischen Reha bei ihr. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es ihr gelingen kann, wieder ein normales Gangbild zu erreichen. Die Oberflächenstruktur des Körpers ist durch die Operation bei ihr schon recht gut wiederhergestellt worden. Also sie ist nicht mehr so entstellt, wie das am Anfang ausgesehen hat. Im Einzelnen will ich hier das gar nicht beschreiben. Allgemein kann man sagen, dass natürlich bei einer Zugüberfahrung sehr schwere Verletzungen resultieren durch ausgedehnte Weichteilquetschungen, durch Hautablederungen und auch durch Knochenbrüche. Ja, sehr häufig gehen solche Fälle ja auch tödlich aus, wie wir am Beispiel ihrer Schwester belegen können.
Wie ist denn das, wenn man jetzt zum Beispiel sich einen schweren Beckenbruch zuzieht? Was passiert dann? Oder was ist mit mehrfachen Frakturen der Beine? Ich kann mir vorstellen, dass sowas sehr, sehr häufig vorkommt, wenn jemand vom Zug angefahren wird.
Ja, es gilt das, was ich eben schon gesagt habe, ganz allgemein. Es kommt zu allerschwersten Verletzungen von Haut, Weichteilen, Muskulatur, Knochen. Und die Wiederherstellung ist extrem problematisch. Also die Chirurgen müssen da geradezu Wunderleistungen vollbringen, wenn sie diese Personen zusammenflicken.
Wie ist das mit Verletzungen des Rückgrats? Kommt doch sicher auch gegebenenfalls vor und nicht so selten in solchen Fällen?
Naja, klar. Dadurch besteht dann unbedingt die Gefahr einer Querschnittslähmung. Aber um das klar zu sagen, hier in diesem Fall bei dem überlebenden Zwilling ist das nicht geschehen.
Insgesamt möchte ich sagen, dass man nicht vergessen darf, welche Kräfte auf einen menschlichen Körper einwirken, wenn der von einem Zug bzw. einer S-Bahn erfasst wird. Also der Mensch, wie ich dann für, was weiß ich, 50, 70, 80 oder vielleicht auch 100 Kilo, ja, und wird dann getroffen von einem Zug, bei dem es um etliche Tonnen Metall und Kunststoff geht. Also das sind ja wirklich extrem ungünstige Kräfteverhältnisse. Und wenn man dann von Unfällen hört, bei denen beispielsweise ein ICE eine Person erfasst hat, dann kann man sich schon denken, dass nichts an dem Körper mehr heil bleibt.
Also diese Toten kommen dann ja immer in die Rechtsmedizin und wir müssen eine äußere Leichenschau durchführen, häufig auch eine Sektion. Und häufig liegen ja dann auch Abtrennungen von Gliedmaßen vor. Der Körper wird insgesamt ja zerrissen, zerfetzt. Ich will es gar nicht weiter erläutern. Das ist völlig klar bei diesen Kraftverhältnissen, dass der Zug den Körper manchmal geradezu zermalmt. Das ist absolut waghalsig, unvernünftig, lebensgefährlich. Und man hat fast keine Überlebenschance. Es gibt ganz wenige Situationen, die man überleben kann. Zum Beispiel, wenn man ganz flach zwischen den Schienen liegt, also auch auf jeden Fall auch den Kopf unten lässt. Wenn man schon mal unfallmäßig in eine solche Situation kommt, sollte man sich dann so verhalten, wenn man nicht mehr weglaufen kann oder wegklettern kann. Und ich möchte an dieser Stelle auch einmal noch auf die sogenannten Krauchnischen hinweisen. Unter den Bahnsteigen, da sind solche Höhlungen und wenn man tatsächlich einmal unfallmäßig runterfällt im Bereich eines Bahnsteigs und der Zug fährt schon ein, dann können diese Höhlungen lebensrettend sein. Wenn man sich da nämlich eng hineinquetscht, dann passt der Zug an einem vorbei. Ich will das mal sagen, das haben wir auch schon einmal systematisch wissenschaftlich dargestellt. Und in allen modernen Bahnhöfen sind tatsächlich diese Unterhöhlungen der Bahnsteige gegeben, die dann die Überlebenschancen verbessern sollen. Ansonsten kann ich nur sagen, es lohnt sich wirklich überhaupt nicht, solche Risiken einzugehen. Gegen einen Zug hat man nie eine Chance, der ist viel zu schnell. Und im Bahnsteigbereich ist es immer gefährlich, da gibt's Stolperfallen. Man fällt leicht hin und kann dann nicht mehr wegspringen. Oder es ist möglicherweise die Stromschiene in der Nähe, man kriegt einen Stromschlag. Der Untergrund ist schlüpfrig. Lebensgefahr allenthalben.
Also Quintessenz wäre doch sicherlich, wenn wir nochmal auf TikTok zurückkommen, kein Video, das man dort, also auf TikTok oder auf einer anderen Plattform posten möchte, einem anderen Internetportal, ist es wert, dass man ein solches Risiko damit eingeht, also sich etwa in die Gefahr begibt, von einem Zug getroffen zu werden.
Bettina, das sind extrem schlechte Beispiele und wir können immer wieder nur so sagen, damit wird das Risiko, Verletzungen zu erleiden oder zu sterben, in einer völlig unvernünftigen Art und Weise herausgefordert.
Wenn wir über TikTok sprechen, dann fällt mir aber auch weiter ein, dass es da ja nicht nur gefährliche Videos mit beispielsweise Zug-Challenges gibt, sondern dass dort vor einigen Monaten eine weitere Challenge kursierte, die sogar Todesopfer forderte.
Ja, das war sehr bedrückend und alarmierend, darüber zu lesen. Darüber habe ich früher übrigens auch mal eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht. Das ist diese sogenannte Blackout-Challenge, bei der man sich selbst stranguliert oder durch andere Mechanismen tatsächlich einen Sauerstoffmangel herbeiführt, also durch äußere Gewalteinwirkung am Hals oder am Brustkorb und sich dabei möglichst auch noch filmt. Auch diese Videos werden dann wieder auf TikTok hochgeladen, sollen anderen imponieren, tun das natürlich auch. Aber ich kann also sagen, das Ganze ist wiederum lebensgefährlich. Es sind weltweit schon mehrere Kinder und Jugendliche an einer derartigen Challenge gestorben. Ich hatte auch schon einen entsprechenden Fall selbst auf dem Sektionstisch. Wir haben übrigens auch schon einmal in einem ganz anderen Zusammenhang davor gewarnt, Bettina, wenn es um Sauerstoffmangel geht, weil dadurch auch sexuelle Empfindungen verstärkt werden. Also das spielt am Rande bei dieser Challenge auch eine gewisse Rolle. Der Sauerstoffmangel macht irgendwie auch tatsächlich Spaß. Tödlichen Spaß.
Tödlichen Spaß. Ich glaube, das war das richtige und wichtige Stichwort. Also wir wollen ja nun wirklich unbedingt davor warnen, dass man dieser Challenge folgt, dass man sich daran beteiligt. Du hast es erwähnt, es gab schon einige Todesfälle, insbesondere von sehr jungen Menschen. Einen davon gab es beispielsweise in diesem Frühjahr, also um genau zu sein, im April 2024. Da kam es nämlich zum Tod einer Schülerin. Diese hatte sich in ihrem Zimmer bis zur Bewusstlosigkeit selbst stranguliert und dabei mit dem Handy gefilmt. Es hieß dann später in den Medien, die Familie habe die 13-Jährige in der Nacht dann bewusstlos in ihrem Zimmer vorgefunden. Die Familie hat dann einen Notarzt alarmiert, der konnte aber nichts mehr für die 13-Jährige tun. Er konnte nur noch ihren Tod feststellen. Und weiter hieß es in der Berichterstattung, auf dem Handy der Jugendlichen seien mehrere Videos gefunden worden, die tatsächlich darauf hindeuteten, dass sie sich bewusst an dieser Blackout-Challenge beteiligt hat. Also ganz, ganz super, super, super gefährlich.
Ja, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Blackout Challenge, der Name sagt doch schon, wie gefährlich das sein kann, wie gefährlich das ist, sich bis zur Bewusstlosigkeit, also bis zum Blackout zu strangulieren, ist natürlich hochgradig problematisch. Was man immer bedenken muss, man kann das Strangwerkzeug ja dann nicht mehr lockern, wenn man einen Blackout hat. Dann ist es bis zum endgültigen Blackout, also bis zum Tod, nur noch ein kleiner Schritt. um das mal in Zeit auszudrücken, bei der Strangulation dauert das nur 2 bis 3 Minuten, bis das Gehirn so geschädigt ist, dass ein Aufwachen nicht mehr möglich ist.
Da erzählst du schon in die Richtung, wie ich jetzt eigentlich fragen wollte, nämlich was passiert denn eigentlich beim Strangulieren mit dem menschlichen Körper? Klar, man schnürt sich die Luft ab, der Körper wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Wie geht's dann weiter?
Bettina, wieder mal ein Punkt, wo ich sage, ich will ja jetzt hier keine Vorlesung halten. Bei Strangulation spielen mindestens 2 Mechanismen eine wichtige Rolle. Das eine ist die Einengung oder der Verschluss der Atemwege, also die Luftröhre. Viel gefährlicher und in der Wirkung viel schneller ist allerdings der Verschluss der Blutgefäße am Hals. Einerseits die Venen, andererseits die Arterien. Wenn die Arterien am Hals vollständig verschlossen sind, kommt es innerhalb weniger Sekunden, das muss man sich klar machen, zum Eintritt der Bewusstlosigkeit. Und dann sind eigene Handlungen nicht mehr möglich. Ja, also man kann das Strangwerkzeug, etwa einen Bademantelgürtel, dann nicht mehr lockern. Bademantelgürtel sind besonders gefährlich, weil sie an der Oberfläche durch diese Frottee-Beschaffenheit rau sind. Wenn man die zuzieht, dann bleiben sie auch zugezogen. Und nach Eintritt der Bewusstlosigkeit, also nach dem angestrebten Blackout, kommt es im Grunde zwangsläufig zu einem weitergehenden Erstickungsvorgang, Sauerstoffmangel, Hirntod.
Also ich glaube und ich hoffe, dass das jetzt deutlich genug war, dass das, wie gefährlich das ist, also diese Blackout-Challenge, und dass wir davor ausdrücklich warnen wollen. Genau das, nämlich davor zu warnen, hat übrigens auch die Mutter jener 13-Jährigen getan, diesem Mädchen, die nach der Challenge gestorben war. Ihre Mutter sagte in einem Gespräch mit einem Radiosender, man solle immer daran denken, wie gefährlich die Plattform TikTok sein könne. Sie sagte weiter, Eltern sollten mit ihren Kindern über die Gefahren reden. Und außerdem sagte sie, was man sich sicherlich denken kann, der Tod ihrer Tochter habe eine riesige Lücke in ihrem Leben hinterlassen. Also diese Frau hat sehr, sehr getrauert.
Ja, ich finde, das ist vergleichsweise gefasst ausgedrückt. Ich würde da ja anfangen, also wenn ich der Vater wäre oder die Mutter, zu brüllen, zu schreien, verzweifelt zu sein. Und mir auch Gedanken machen, was ich selber falsch gemacht habe, dass die Kinder so ein unsinniges Geschehenes suchen, dass sie das zulassen und sich so in Gefahr bringen, so unvernünftig. Nun, bereits wenige Tage nach diesem großen Unglück mit ihrer Tochter hatte die Mutter einen Beitrag auf Facebook veröffentlicht. Dort schrieb sie, dass ein TikTok-Trend, also wiederum TikTok, ihre Tochter dazu gebracht habe, etwas auszuprobieren, was tragisch endete. Tragisch finde ich das schon, aber auf der anderen Seite, das war voraussehbar. Da sind unbedingt eben auch entsprechende Aufklärungen erforderlich. Da muss man mit seinen Kindern drüber reden. Und die Mutter hat das nachträglich dann gesagt, passt auf eure Kinder auf, die Social Media machen viel kaputt. So schrieb sie das.
In dem Zusammenhang sollte man vielleicht auch noch weitere Challenges in den sozialen Netzwerken erwähnen, die ebenfalls wirklich brandgefährlich sein können, und zwar brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Da geht es zum Beispiel darum, dass Leute Gegenstände in ihrer Nähe anzünden sollen und sich dann dabei auch noch filmen. Beispielsweise ist von in Brand gesteckten Klorollen die Rede und auch von angezündeten Desinfektionsmitteln. Das kann doch sicher extrem schädigende Folgen haben, Klaus. Wie will man einen Brand beherrschen bzw. das Feuer so kontrolliert brennen lassen, dass nichts Gefährliches passiert?
Ja, musst du mir natürlich nicht erklären. Das ist ja im Grunde praktisch unmöglich. Vor allen Dingen, wenn Kinder das machen, die werden ja dann auch eher panisch reagieren, wenn das Feuer sich irgendwie ausbreitet. Also das ist sicherlich hochgefährlich. Mit Feuern spielt man wirklich überhaupt nicht. Und bei TikTok haben die eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Und wenn die Kinder dann selbst im Bereich des Feuers erstmal verbleiben, wenn der Brand sich schnell ausbreitet, dann erleiden sie allerschwerste Verletzungen, Verbrennungen. Die gehen ja dann auch mit massiven Schmerzen einher. Sie führen zu Entstellungen, riesigen Narben, die bleiben ein Leben lang. Die Kinder sind immer behindert und weil die Haut ja auch durch Transplantationen nicht in dem Maße wiederhergestellt werden kann, ja, sind sie auch ihr ganzes Leben lang ja medizinisch in einer problematischen Situation.
Das ist jetzt einerseits die Gefahr bei solchen, ich nenne es mal Brand-Challenges, Feuer-Challenges, dass man schwerste Verbrennung erleiden kann. Aber Feuer ist doch auch deshalb so gefährlich, weil man den Rauch einatmet und es zu Kohlenmonoxidvergiftung kommen kann.
Ja klar, also da muss man dann zwei Konstellationen bedenken. Wenn es richtig brennt, dann wird man auch fern vom Brandherd durch den sich ausbreitenden Rauch Kohlenmonoxidvergiftungen erleiden können, ohne dass man direkt dem Feuer ausgesetzt ist. Das ist eine besondere Gefahr. Auf Gefahren durch Kohlenmonoxid muss man vor allen Dingen auch noch in anderen Situationen hinweisen, bei denen es zu einer unvollständigen Verbrennung kommt. Das ist vor allen Dingen bei Heizungsanlagen der Fall. Beim Grillen, wenn man mal den Grill ins Zimmer zieht. Aber darüber reden wir heute ja nicht. Wir reden ja eher über TikTok und nicht über die Gefahren im Haushalt.
Ja, aber bei TikTok und den Gefahren, die es da gehen kann in einzelnen Posts oder in manchen Videos, bei der Auflistung sind wir ja noch nicht am Ende. Es gibt zum Beispiel auch die Hot Chip Challenge oder auch die Salt Chip Challenge. Wegen dieser beiden Geschichten ist die Plattform TikTok auch in die Kritik geraten. Das sind Mutproben, bei denen Kinder und Jugendliche besonders scharfe oder salzige Chips essen, sich dabei filmen. Verbraucherschützer warnen, dass gerade für Jüngere diese Challenges lebensbedrohlich sein können. Hot Chip, Salt Chip. Wie sieht das der Rechtsmediziner?
Das kann ich nur bestätigen. Also das mit der Gefahr, die davon ausgeht. Ja, alle Dinge sind Gift im Prinzip. Es kommt auf die Dosierung an und Salz ist zwar ein schönes Gewürz. Essen schmeckt gut, aber zu viel Salz führt im Körper dann zu ganz massiven Elektrolytstörungen, der Zellstoffwechsel leidet darunter, Organfunktionen werden erheblich geschädigt und im Blut kommt es zu einer Neuverteilung der Elektrolyte, auch des Verhältnisses von Körperwasser zu Zellen. Also es resultieren eine Reihe von Gefahren, zum Beispiel geht das auch in Richtung von Thrombosebildung. Aber die Elektrolytstörungen alleine können tatsächlich tödlich ausgehen. Und man spricht dann tatsächlich auch von einer Salzvergiftung. Und die Salzvergiftung führt vor allen Dingen bei jungen Menschen, also sehr jungen Menschen, durchaus auch mal zu einem tödlichen Verlauf.
Und wie ist das jetzt bei scharfen Mahlzeiten, wenn es heißt, es geht um besonders scharfe Chips? Was machen die? Verätzen die den Magen? Oder?
Also zum einen geht es nun nochmal wieder um die Elektrolyte. Da ist ja dann auch Salz dabei oder andere Salze, die eine Rolle spielen, also abgesehen vom Kochsalz. Und die Folgen sind dann ähnlich wie bei Kochsalz. dass der Körper Störungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt erleidet.
In die gleiche Richtung geht wahrscheinlich dann auch die Warnung vor der sogenannten Waschmittel-Tab-Challenge. Bei der sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann Waschmaschinen-Tabs essen. Also ich habe sehr früh gelernt, als ich nämlich Mutter wurde oder bevor ich Mutter wurde, wie gefährlich so etwas sein kann, wenn man das in den Mund nimmt. Also nicht, dass ich auf die Idee gekommen wäre, aber es war trotzdem wichtig, das nochmal zu hören. Wieso sind Waschmaschinen-Tabs so gefährlich und wieso wollen wir ausdrücklich davor warnen?
Ja, erstmal ganz allgemein. Natürlich muss man warnen vor gefährlichen Dingen im Haushalt. Und das gilt zum Beispiel auch für Seife oder für Waschmittel, sei es in Form von Flüssigkeiten oder von diesen Tabs. Natürlich ist es kein Problem, wenn man mal ein bisschen Waschmittel an die Lippen bekommt oder natürlich kann man sich ohne weiteres mit Seife das Gesicht waschen und man kann sich mit den Händen durchs Gesicht reiben. Alles gar kein Problem. Aber wenn eine größere Menge von diesen Waschmittel-Tabs in den Magen-Darm-Trakt gelangt, also die werden ja dann tatsächlich runtergeschluckt, dann führt das zu einer Reihe von sehr gefährlichen Folgen. Vor allen Dingen werden die Schleimhäute durch die Lauge, die jetzt entsteht, so stark geschädigt, dass tatsächlich die Schleimhautzellen im Magen-Darm-Trakt abschilfern, dass die Schleimhäute dann durchlässig werden, dass unter Umständen Löcher entstehen und sich daraus Infektionen entwickeln. Es kann auch wiederum zu Störungen im Elektrolythaushalt kommen. Also so etwas herunterzuschlucken ist gefährlich. Wenn man das mal mitkriegt, dann sollte man möglichst schnell einen Arzt aufsuchen, sich mit einer Giftzentrale in Verbindung setzen und möglicherweise in der nächsten Klinik dann beraten, was man macht, um den Magen-Darm-Trakt wieder zu entlasten.
Es gibt in den sozialen Medien auch etliche Videos, wo etwas einfach, ich nenne es mal, schief geht. Wenn jemand beispielsweise eine Treppe herunterfällt, über einen Zaun stolpert, sowas in der Art. Manche finden das vielleicht witzig nach dem Motto, guck mal, wie ungeschickt er sich angestellt hat.
Mag sein, dass mancher so eine Art Slapstick darin sieht, also findet, dass so etwas einfach nur komisch ist. Aber auch hier sei ausdrücklich darauf hingewiesen, wenn jemand zum Beispiel die Treppe runterfällt oder mit dem Fahrrad stürzt, ist das überhaupt nicht witzig. Man kann sich schwerste Verletzungen zuziehen, also ja, Hautablederungen, Quetschungen. Man bekommt Wunden, Knochenbrüche sind naheliegend, Organverletzungen vor allen Dingen. Ja, Thema mal ganz am Rande. Auf dem Fahrrad sollte man natürlich immer einen Helm tragen, weil ein Sturz auf den Kopf lebensgefährlich ist.
Es gibt auch sogenannte Vlogs, also Videofilme, wo tatsächlich drüber steht, dies ist ein Portal, in dem wir ausschließlich zeigen, es gibt gravierende Folgen, hier kommt sogar jemand ums Leben. Manche dieser Videos sind dann auch mit einer Warnung versehen, da heißt es dann beispielsweise, sensibler Inhalt, manche können dieses Video verstörend finden. Dann geht es zum Beispiel um schwere Autounfälle oder es sind Abstürze zu sehen. Oder beispielsweise läuft jemand über die Straße, wird von einem Auto erfasst, fliegt meterweit durch die Luft.
Tja, oder ein Auto fährt auf jemanden zu, der will über den Wagen rüberspringen, schätzt aber die Geschwindigkeit falsch ein, wird voll erwischt. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass durch derartige Manöver schwerste Verletzungen entstehen können, Lähmungen, Querschnittslähmungen oder ja, tödlicher Verlauf ist durchaus bei Verkehrsunfällen mit fahrenden Autos auch naheliegend.
Es gibt ja im Internet auch Plattformen mit Videos, in denen zu sehen ist, wie Menschen lebensgefährliche Dinge tun. Und es geht dann aber auch gut aus.
Ja, kenne ich auch. Aber auch solche Videos bergen natürlich große Gefahren. Wenn man fälschlich denkt, ja, da passiert schon nichts oder vermutlich oder hoffentlich habe ich Glück, mir wird nichts passieren. Wir haben ja gesehen, das kann auch gut gehen, aber das ist die riesige Ausnahme. Ja, also häufig geht es eben doch schief. Hier hat jemand ausnahmsweise mal riesig Glück gehabt und andere haben normalerweise nicht so viel Glück und sterben sogar. Ich habe auch von einem Video gehört, da steht jemand auf dem Dach von einem Hochhaus und davor steht ein riesiger Fahnenmast. Der Typ springt von der Dachkante zum Fahnenmast, umfasst ihn, rutscht runter. Ja, aber wenn der einen Fehler macht, ist er tot. Man muss bedenken, ich sage das nochmal, das sind Übungen, wenn überhaupt nur für Profis, also Stuntmen, die solche Szenen für den Film manchmal stellen können, die das aber auch entsprechend vorbereiten, die Autos präparieren, die wissen, wo sie hinfallen und da gibt's dann viele Kisten, die polstern das ab. Also für Otto Normalverbraucher sind solche Übungen, die für Stuntmen schon problematisch sind, sicher überhaupt völlig ungeeignet.
Ja, denn wenn man bei so einer Situation, also zum Beispiel dieses Springen auf dem Fahnenmast, von dem du eben gesprochen hast, einen Fehler macht, dann ist man eben tot. Es gibt ja andere Situationen oder Filme im Internet, da springen Leute meinetwegen auf Dachkanten hin und her und zwar über Abgründe, also beispielsweise zwischen zwei Hochhäusern. Und auch in solchen Filmen ist dann klar, ein Fehltritt, einmal ein bisschen falsch abschätzen und man stürzt viele Meter, vielleicht sogar mehrere hundert Meter in die Tiefe und das ist dann wirklich nicht zu überleben. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Das muss man niemandem erklären, dass das einfach nicht gut gehen kann. Ich habe von einem Video gehört, dass eine Art, ich nenne es mal asiatischen Spider-Man zeigt. Also ein junger Mann ist auf ein Hochhaus geklettert, hat sich von der Dachkante runtergelassen, will sich dann wieder hochziehen. Aber dann verlassen ihn die Kräfte. Er schafft es nicht mehr zurück auf dieses Dach. Man sieht zwar nicht, wie er abstürzt, aber man kann sich denken, dass er runterfällt.
Naja, und dann würde er natürlich sterben. Übrigens, Bettina, all das, was du jetzt gerade beschrieben hast, kommt ja auch in Filmen vor, muss man ja ausdrücklich sagen. Und ich halte das auch für durchaus problematisch, weil der Eindruck hervorgerufen wird, dass die Helden im Film solche Supermänner sind, die diese Situationen meistern können. Man muss sich einfach klar machen, das Ganze funktioniert tatsächlich nur im Film oder bei Vollprofis, Stuntmen, wie gesagt. Auf keinen Fall sind das irgendwie Sachen, die man nachmachen sollte. Und man sollte sich sicherlich auch nicht spielerisch zum Beispiel bei TikTok zeigen und damit andere ja geradezu anmachen, Ähnliches zu tun.
Ja, da kommst du wirklich nochmal auf die generellen Folgen von gefährlichen Aktionen zu sprechen. Ich denke, für alle solche Aktionen gilt, dass das Risiko einfach zu groß ist, dass man sich einfach ernsthaft verletzt oder sogar stirbt.
Da stimme ich dir absolut zu. Kein noch so angeblich cooles, das ist ja ein häufig gebrauchtes Wort, cooles Video ist es wert, dass man seine Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit riskiert, also um das Video herzustellen oder um es vielleicht nachzumachen oder noch zu steigern. Wie gesagt, unter den Folgen dieser Verletzungen, die dann entstehen können, leidet man unter Umständen sein Leben lang. Was man auch bedenken sollte, auch die Familie leidet dann mit, die dann zuständig ist für die Pflege. Das kann ich hier übrigens nachdrücklich auch sagen von unserer Hamburger TikTok-Familie. Das hat Auswirkungen auf die Familie insgesamt. Großes Problem.
Ja, ganz besonders groß ist natürlich das Leid, wenn jemand stirbt, so wie es bei diesen beiden Zwillingen waren, die von der Bahn erfasst wurden. Wir haben ja schon erzählt, wir haben mit der betroffenen Familie gesprochen. Für die überlebende Schwester, für den Vater und die Mutter war das Leben nach dieser Aktion, als man sich da auf die Gleise begeben hatte und das so unendlich schief gegangen ist mit diesen katastrophalen Folgen, danach war das Leben für die ganze Familie sehr, sehr schwer belastet. Der Vater sagte zu mir, im Leben ist nichts mehr wie vorher. Er sagte, der Tod seiner Tochter sei für die ganze Familie eine Katastrophe. Es fehlt jemand. Ja, und die Mutter hat es anders formuliert. Die sagte, ich bin eine gebrochene Frau.
Bettina, erlaub mir bitte noch mal ganz kurz. Ich erinnere noch mal an den Zugführer. Auch an den muss man denken. Für den ist nach einem solchen Vorfall das Leben auch nicht mehr so wie vorher. Ja, hier war es so, dass die Schwester und die Mutter der verstorbenen und der schwer verletzten jungen Mädchen jeweils längere Zeit in psychotherapeutischer Behandlung waren. Teilweise waren die sogar längerfristig stationär in der Klinik. Die überlebende Zwillingsschwester erzählte uns ja davon, dass sie auch viele, viele Monate später noch Albträume hatte. Ich träume, dass mich jemand verfolgt und ich muss mich verstecken, sagt sie. Das hängt übrigens auch ein bisschen damit zusammen, dass das Mädchen von ihrer eigenen Erinnerung her schon denkt, dass sie bei dieser Situation vor dem Zug eigentlich gerade die Gleise verlassen wollte und dann aber dadurch einen großen Hund zurückgedrängt wurde. Also von daher dieser spezielle Verfolgungsgedanke auch.
Also die Familie, die eine Tochter ist tot, die eine andere Schwester ist sehr, sehr schwer verletzt. Es gibt Albträume. Viel, viel Leid, sehr, sehr viele, viele schlimme Folgen und man muss es nochmal auf den Punkt bringen, weil man was angeblich Cooles und angeblich Krasses für TikTok drehen wollte, hat man sich in Lebensgefahr begeben mit diesen schlimmen Folgen. Die Quintessenz unseres Podcasts von heute ist also?
Also einfach ist es gar nicht zu sagen, Bettina, die Quintessenz ist vor allen Dingen ganz einfach gesagt, solchen Quatsch solltet ihr nicht mitmachen. Macht nicht so einen Scheiß, Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Dieser Nervenkitzel, der ist lebensgefährlich. Der Kick ist schnell vergänglich. Irgendwie macht das sogar süchtig. Und also sucht euren Ausgleich in alltäglichen Freuden, in der Landschaft, beim Sport, in der Schule, im Beruf und so weiter und nicht bei derartigen Challenges.
Also es gibt ja eine Menge schöne Dinge, die man unternehmen kann, die wirklich schön sind, ohne dass man sich dabei in Gefahr begibt. Also ganz profan gesagt, man kann sich einfach einen Spaziergang machen, man kann sich in Hamburg an Elbe oder Alster setzen und aufs Wasser schauen. Und wenn es einem dann wirklich wichtig ist, kann man dabei dann auch das Handy einschalten und eine kurze Sequenz filmen von Enten oder Schwänen, von Blättern im Wind. Man kann die Sonne genießen oder den Regen filmen, einen Regenbogen aufzeichnen. Also das klingt natürlich im ersten Moment überhaupt nicht spektakulär, ist mir klar. Das ist es sicherlich auch nicht, aber es kann sehr schön sein, stimmungsvoll. Ja, und man erlebt das Ganze alles vom Ufer aus, dann im Spazierengehen oder im Sitzen, also ganz ungefährlich.
Ja, hast du schön gesagt, das ist aber leider nicht die Realität. Die nackten, harten Tatsachen finde ich dann im Krankenhaus und auf dem Sektionstisch. Ich freue mich sehr auf den nächsten Spaziergang mit dir, wenn wir über den nächsten Podcast gemeinsam philosophieren.
Ja, das ist, klingt auch nach einer sehr guten Idee. Ich freue mich auch auf unseren Podcast und wir beide, Klaus Püschel und ich, freuen uns natürlich, wenn unsere Hörer dann auch wieder einschalten, wenn es das nächste Mal heißt, dem Tod auf der Spur.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.